ARD. Am Montag, dem 9. September 2019, laufen bewaffnete Polizistinnen und Polizisten in einer kleinen Reihenhaussiedlung im Hamburger Stadtteil Neugraben-Fischbeck auf. Sie kommen im Auftrag. Die Karlsruher Bundesanwaltschaft, die hat sie geschickt. Sie verschaffen sich Zugang zum Reihenhaus einer ganz, ja, unauffälligen Familie. In diesem Reihenhaus lebt Oma Ima, eine Frau mit ihren 4 Kindern. Sie ist alleinerziehende Mutter. Die Beamtinnen und Beamten, sie durchsuchen das Haus, sie stellen alles auf den Kopf und vor allem, sie nehmen Oma Ima mit. Es gibt Bilder, wie die Frau von einem Polizisten in Sturmhaube abgeführt wird. Sie selber trägt Jeans und Turnschuhe, hat so einen Parker an, die Kapuze hat sie tief in ihr Gesicht gezogen. Man bringt Oma Ima zum Hamburger Flughafen, da wartet schon ein Polizeihubschrauber auf sie. Die Beamten fliegen Oma Ima nach Karlsruhe. Dort beim Bundesgerichtshof verkündet ein Haftrichter ihr den Haftbefehl. Oma Ima kommt ins Untersuchungsgefängnis. Der Verdacht, die vierfache Mutter ist eine Terroristin. Sie soll in Syrien beim sogenannten Islamischen Staat schwere Verbrechen gegen die Menschlichkeit begangen haben.
Der Norddeutsche Rundfunk präsentiert Gerichtssaal 237. Live. True Crime aus dem Strafgericht mit Elke Spanner und Anna Rüther.
Herzlich willkommen im Gerichtssaal 237, erstmals live beim Krimi-Festival in Kiel. Herzlichen Dank für die Einladung und guten Abend, Kiel. Man wird es ein bisschen an der Atmo hören. Wir sind heute nicht in unserem kleinen Podcast-Studio in der Roten Baumchaussee, sondern in der Paul-Gerhardt-Kirche. Wir sitzen ziemlich dunkel, ehrlich gesagt, vor dem Altar auf einer Bühne. Vor mir, das weiß ich, ist ein roter Teppich, auch wenn ich ihn jetzt nicht mehr gut erkenne. Und vor allem sehr gut gefüllte Kirchenbänke. Schön, dass Sie alle da sind. Mein Name ist Anna Rüther. Ich bin Journalistin, habe wie immer viele Fragen dabei, die ich, Elke, stellen werde, die wie immer den Fall vorbereitet hat.
Ja, hallo auch von mir. Ich freue mich auch sehr, hier zu sein in Kiel. Vor allem freue ich mich sehr, vor einem echten Publikum zu sitzen, das ich mal sehen, hören und ganz hautnah miterleben darf. Ich bin Journalistin und Juristin. Ich arbeite als Gerichtsreporterin in Hamburg. Ich verfolge da viele große Prozesse, die meisten davon im Gerichtssaal 237. Das ist ja der Namensgeber unseres Podcasts, aber diesen Saal, den gibt's auch in echt. Da finden viele der vor allem Mord- und Terrorprozesse statt, nämlich deswegen, weil es ein Hochsicherheitssaal ist. Das fängt schon damit an, dass es eine direkte Verbindung gibt zwischen diesem Saal im Strafjustizgebäude und dem Untersuchungsgefängnis, das direkt nebenan ist. Und die Gefangenen oder die Angeklagten, die da einen Prozess haben, die werden durch einen unterirdischen Gang dann direkt aus ihrer Zelle in diesen Saal reingeführt. Das wird natürlich gemacht, damit die gar nicht durchs Gerichtsgebäude laufen müssen, weil da könnte ja irgendjemand versuchen, sie zu befreien oder sie könnten auch selber versuchen, stiften zu gehen. Das soll da alles verhindert werden. Dann kommen sie an in diesem 237, wie gesagt, unterirdisch und sind dann in einem Saal, der schon, ich finde, sehr ehrfurchtseinflößend ist. Das ist ein sehr, sehr großer Saal, der ist so ganz dunkel, mit dunklem Holz getäfelt und vorne eine sehr breite, sehr lange Richterbank. Da sitzen dann mindestens 3 Richterinnen und Richter, in der Regel noch mehr mit den ganzen Chefinnen und Chefen. Die sitzen auch noch ein bisschen erhöht, also eigentlich fast wie wir, Anna, jetzt hier. Also die thronen förmlich über dem Saal und ich denke da immer, puh, wenn ich Angeklagte wäre, ich hätte da erstmal, glaube ich, echt Herzrasen, wenn ich da reinkäme. Ich selber sitze da aber ganz harmlos, ganz geschützt im Zuschauerinnenraum. Der ist hinter einer Trennscheibe, weil natürlich auch die Zuschauerinnen und Zuschauer keinen Kontakt zu den Angeklagten aufnehmen dürfen. Da bestünde ja auch die Gefahr, dass man irgendwas zum Beispiel übergibt oder so. Da sitze ich dann bei den Prozessen, beobachte alles, was im Saal passiert und die spannendsten Geschichten, die bringe ich euch in den Podcast mit.
Und den könnt ihr abonnieren, überall, wo es Podcasts gibt, am besten aber in der ARD Audiothek. Da erscheint er nämlich immer 2 Wochen früher. Und uns gibt es jetzt nicht nur zum Hören, sondern auch zu sehen. Und alle Links zu dieser Folge und auch ein Link zu dem Videopodcast findet ihr in unserer Folgenbeschreibung. Für unseren heutigen Fall geht es nach Syrien. Das ist ja jetzt gerade wieder viel in den Nachrichten. Das war es aber auch, da ist es mir aufgefallen, am 8. Dezember 2024, also jetzt gerade im Dezember. Da gab es die Nachricht, dass Assad gestürzt sei und auf dem Weg nach Russland. Da habe ich mich tierisch gefreut. Ich habe gedacht, ja, endlich hat das Ganze da ein Ende und habe mich dann aber selbst im Freuen unterbrochen, habe gedacht, ja, warte mal, was heißt das denn eigentlich? Heißt das dann freie Fahrt für den Islamischen Staat? Wird es dann wieder ganz schlimm, so wie 2014 bis 2019, wo die Terrormilizen Alarm gemacht haben und wahnsinnig gequält und gemordet haben? Damit hat Syrien ja so seine Erfahrungen gehabt. Und genau in die Zeit und in das Land nimmst du uns jetzt mit und dort lernen wir Oma Ima kennen.
Genau, wir erzählen euch die Geschichte einer Frau, die mit ihrem Mann und den gemeinsamen kleinen Kindern nach Syrien gegangen ist und die nach ihrer Rückkehr nach Deutschland ein paar Jahre später dann als Terroristin im Gefängnis landet. Wieso können Frauen, die in Syrien selber gar nicht zur Waffe gegriffen haben, sondern im Grunde nur den Haushalt geführt und sich um die Kinder gekümmert haben, wieso eigentlich können die in Deutschland vor Gericht gestellt und hier als Terroristin verurteilt werden? Das erzählen wir euch in dieser Folge. Oma Ima wird 1984 geboren und sie wächst in Hamburg auf in einem muslimischen Elternhaus. Sie ist die Tochter einer Tunesierin, die 2012 in Hamburg für Schlagzeilen sorgt, weil sie nämlich den Plan hat, in Harburg, das ist im Süden der Stadt, ein muslimisches Einkaufszentrum zu eröffnen. Da will sie nur muslimische Mieterinnen und Mieter haben. Ihre Tochter Oma Ima, die macht den Hauptschulabschluss, sie beginnt dann eine Ausbildung zur Zahnarzthelferin, die bricht sie aber relativ schnell ab und sie betreibt dann zusammen mit ihrer Schwester einen muslimischen Onlinehandel, Name Geschäft des Gläubigen. Oma Ima ist zu dieser Zeit kurz verheiratet. 2007 hat sie auch bereits eine Tochter bekommen, aber sie lässt sich dann scheiden und nach der Scheidung heiratet sie im Mai neu, im Mai 2012, nämlich den als Islamisten bekannten Frankfurter Nadar. Nadar ist Salafist und Propagandist der Terrormiliz Islamischer Staat. Die beiden bekommen dann noch zwei gemeinsame Kinder und leben zusammen als Familie in Frankfurt. Nadar, der Mann von Oma Ima, der schwärmt immer mehr vom Dschihad, vom sogenannten Heiligen Krieg. Und im Dezember 2014 macht er sich dann nach Syrien auf. Oma Ima, die erfährt das erst, als Nadar sie aus der Türkei anruft. Sie wusste vorher nicht, dass er nach Syrien gehen würde. Und sie entscheidet sich dann, hinterher zu reisen. Und im Januar 2015 macht sie sich auf den Weg, gemeinsam mit ihren drei minderjährigen Kindern. Du kannst zu der Zeit natürlich nicht einfach ins Flugzeug steigen und nach Syrien fliegen, das geht nicht. Und deswegen reisen die meisten erstmal in die Türkei. Bis dahin geht's noch mit dem Flugzeug und ab da geht's dann über Land weiter. Und so macht es auch Oma Ima mit ihren Kindern. In der Türkei treffen sie dann Nadar, ihren Ehemann, und die Familie reist dann zusammen weiter. Bis nach Syrien.
So eine Reise nach Syrien würde ich ja gerne einmal kurz in Erinnerung rufen. 2015, das war das Land, wo so viele Menschen auf der Flucht waren, dass Angela Merkel, die war da noch unsere Kanzlerin, dass die diesen bis heute so viel zitierten Satz, wir schaffen das, gesagt hatte. Also 100.000 Menschen sind auf der Flucht aus Syrien. Da herrscht ein fürchterlicher Bürgerkrieg. Da wird ein Kalifat ausgerufen. Da sind Terrormilizen auf den Straßen unterwegs. Da gibt es öffentliche Hinrichtungen, ausgebombte Häuser. Also ein Land, wo man alles machen möchte, aber ganz sicher nicht mit seinen drei kleinen Kindern hinreisen.
Ja, Anna, aber Oma Ima, die macht genau das. Sie reist genau dahin mit den Kindern ins Herrschaftsgebiet des sogenannten Islamischen Staates. Sie reist in die Hochburg Raqqa und da in Raqqa wird die Familie erst einmal getrennt. Oma Ima und die Kinder, die kommen in ein Frauenhaus, das der IS da betreibt. Da die Kinder alle noch unter 14 Jahre alt sind, dürfen auch alle bei der Mutter bleiben. Wäre der Junge, sie hat auch einen Sohn, schon 14 Jahre alt gewesen, dann dürfte der nicht mit ins Frauenhaus und würde von der Familie getrennt. So genau ist es nämlich einer Familie aus Schleswig-Holstein ergangen. Das war eine Familie aus Bad Oldesloe. Da war die Mutter mit einem 14-jährigen Jungen nach Syrien gekommen und der kam dann direkt in ein Ausbildungslager des IS und er wurde da als Kindersoldat eingesetzt. Und das besonders Schlimme an diesem Fall aus Schleswig-Holstein war, dass dieser Junge dann in Syrien im Alter von 15 Jahren ums Leben gekommen ist.
Alleine das schon, Elke. Da kommt so ein Junge aus Bad Oldesloe, wächst hier auf, spielt Fußball mit dem Nachbarjungen, sammelt vermutlich wie alle anderen Ü-Eier und Pokémon-Karten und landet dann über Nacht in einem IS-Ausbildungshaus. Das ist doch vollkommen irre.
Ja. Oma Ima und ihre Kinder, die sind jedenfalls in diesem Frauenhaus. Nach ein paar Wochen aber können sie dann mit ihrem Ehemann, dem Vater der Kinder, mit Nadar zusammenziehen. Sie bekommen eine Wohnung in Raqqa. Das ist eine Wohnung, die ihnen der IS zugeteilt hat und aus der zuvor eine andere Familie vertrieben worden war. Das ist ein kleines Detail, was später noch eine Rolle spielen wird. Das Familienleben, das sieht jetzt so aus, dass Nadar für den IS unterwegs ist. Er ist Kämpfer. Und Oma Ema, die ist zu Hause. Sie führt den Haushalt und kümmert sich um die Kinder. Sie erzieht sie, so heißt es, im Sinne der IS-Ideologie.
Drängen sich mir wie immer Fragen auf, was heißt das denn, sie erzieht im Sinne der IS-Ideologie? Das wird sie dann ja auch in Deutschland schon gemacht haben.
Also sie bereitet durchaus den ideologischen Nährboden in der Familie und vor allem erzieht sie die Kinder auch ganz streng nach den Regeln des IS. Also die Tochter, die Älteste, die geht auf eine Schule des IS, die der da in Raqqa betreibt. Und es gibt auch Fotos der beiden Töchter im Niqab, das ist dieser Umhang, der nur die Augen freilässt. Und es gibt auch Fotos des kleinen Sohnes, wo er in einer IS-Uniform zu sehen ist.
Und wovon lebt Oma Ema mit ihrer Familie? Ich würde jetzt vermuten, dass sie da nicht gearbeitet hat.
Nee, sie bekommt Geld vom IS. Es ist tatsächlich so, dass der die Familien der Kämpfer unterstützt. Sie bekommt einfach monatliche Zuwendung. Ich hätte jetzt fast Gehalt gesagt. Ab März 2015 gibt es im Haus der Familie dann ein Sturmgewehr, eine Kalaschnikow AK-47.
Ich finde es immer noch schwer vorstellbar. Da kommst du aus dem behüteten, ganz intakten Deutschland, Infrastruktur, Kindergarten, Schule und dann tauschst du deinen Regenschirm im Flur gegen eine Kalaschnikow.
Genauso lebt die Familie da, mitten im Kriegsgebiet und im Terrorregime. Der Vater zu Kämpfen unterwegs, die Mutter zu Hause und nebenan im Wohnzimmer oder in welchem Raum auch immer, die Kalaschnikow. Oma Ema, die ist richtig glücklich da. An eine Freundin schreibt sie eine Mail, darin steht, es ist die wahre Glückseligkeit in diesem Land. Das neue Familienleben, das währt aber nur kurz. 6 Wochen nach der Ankunft kommt Nadar, der Vater, bei Kämpfen um die kurdische Stadt Kobane ums Leben. Plötzlich ist Oma Ema mit ihren Kindern ganz alleine da in Syrien, aber der IS, der kümmert sich um die Frauen der getöteten Kämpfer. Oma Ema bekommt vom IS eine Kondolenzzahlung, das sind 1000 US-Dollar. Und sie bekommt eine sogenannte Verdienstzahlung von 310 US-Dollar. Und nur wenige Monate später, da heiratet Oma Ema dann nach islamischem Recht neu einen anderen IS-Kämpfer, logisch. Und zwar einen Freund von Nadar. Und das ist Dennis Kuspert, in Deutschland bekannt als Deso Doc.
Da kriege ich ganz kurz Schnappatmung, weil damit beweist Oma Ema, dass sie nicht nur einen fürchterlich schlechten Geschmack hat, was Reiseziele angeht, sondern auch was Männer angeht. Der kommt aus Berlin, er ist dort Gangster-Rapper, kein besonders erfolgreicher, aber einer, der bekannt ist für seine wirklich schaurigen Texte. Also die waren gezeichnet von krasser Brutalität. Deso Doc hat einen Vater aus Ghana, eine Mutter, die ist Deutsche. Den Vater hat er nicht kennengelernt, aber seinen Stiefvater. Das ist ein Mann aus Amerika. Er arbeitet fürs US-amerikanische Militär und die beiden sind wohl nie so besonders gut klargekommen. Und nachdem unser Deso Doc jetzt nicht so besonders erfolgreich in der Musikbranche war, hat er es mit Kampfsport probiert. Das sollte aber auch nicht so seins sein. Was dann seins war, das war die Radikalisierung. Er ist seit 2010 als das Zugpferd der Salafisten durch Deutschland gefahren und überall seine Reden geschwungen, die waren ganz sicher nicht schön. Und irgendwann, vermutlich aus seiner Sicht folgerichtig, hat er gedacht, er muss auch in Krieg ziehen. Also ist er auch nach Syrien gegangen. Und das ist der Deso Doc, den Oma Ema nun heiraten will. Weißt du, ob er das oder sie das aus Liebe getan hat? Also gab es da Zuneigung oder musste sie ihn heiraten?
Also es ist durchaus so, dass der IS Frauen auch verheiratet. Das ist ja nun die Rolle, die Frauen da in Syrien zu der Zeit zuerkannt ist, nämlich Ehefrau und Mutter zu sein. In dem Fall ist es aber so, dass Oma Ema und Deso Doc, also Dennis Kuspert, sich ja vorher schon kennen über Nadar, ihren ehemaligen Ehemann. Und sie hat dann auch nach dem Tod von Nadar auch selbst proaktiv Kontakt zu Deso Doc aufgenommen, zu Dennis Kuspert. Der Grund ist, dass sie Angst hat, sonst in ein Frauenhaus des IS zu kommen, als alleinerziehende Frauenmutter. Da will sie auf gar keinen Fall hin. Und deswegen heiratet sie dann eben Dennis und lebt mit ihm jetzt so wie vorher schon mit ihrem anderen Ehemann, mit Nadar. Also sie führt den Haushalt und Dennis geht los und kämpft für den IS. Von dieser Heirat profitiert Oma Ima auch ziemlich hinsichtlich ihrer Stellung im IS. Dennis, der ist nämlich ein sehr bekannter Propagandist des IS, du hast es gesagt, Anna, für den deutschsprachigen Raum. Und es heißt, er hat engste Kontakte zu der obersten Führungsebene des IS. Dafür wird er sehr geachtet. Und Oma Ima, die gehört jetzt sozusagen zur Prominenz. Sie genießt ihr Leben. Die Familie lebt jetzt nicht mehr in Raqqa, sondern in der Provinz Homs. Dennis hat auch schon ein paar Kinder und jetzt leben die alle zusammen unter einem Dach. 2016 kommt dann in Oma Imas Haushalt mehrfach ein 13-jähriges Mädchen. Dieses Mädchen ist Jesidin und sie wird vom IS als Sklavin gehalten.
Jesidin, Ecke, das habe ich nachgelesen, das Jesidentum, das ist eine ganz kleine Glaubensgemeinschaft. Nach Schätzung gibt es weltweit knapp 1 Million Jesidinnen und Jesiden, die allermeisten von ihnen leben im Irak. Dort gibt es seit 2014 einen andauernden Genozid, das heißt, ganz viele sind inzwischen auf der Flucht. Man schätzt, dass rund 200.000 auch hier in Deutschland leben. Und im Mittelpunkt des Jesidentums steht der Erzengel Tausi Malik. Das ist der Stellvertreter Gottes auf Erden und er kommt in der Figur eines wunderschönen Pfauen daher. Wer Jeside ist, muss als Jeside geboren sein, also man kann nicht zum Jesidentum konvertieren. Die müssen auch untereinander heiraten. Und die fanatischen Muslime, die können damit überhaupt gar nichts anfangen. Sie verachten Jesiden als Ungläubige und meinen, die würden den Teufel anbeten. Und wer hier den Teufel anbetet, der hat es nicht anders verdient, als zu sterben. Und so werden sie durch die terroristische Miliz Islamischer Staat verfolgt, versklavt und ermordet. Also wenn du uns sagst, dass 13-jährige Mädchen als Sklavinnen in Homs oder in Raqqa gehalten werden, dann ist das bedauerlicherweise überhaupt keine Ausnahme, sondern bitterer Alltag.
Und dieses 13-jährige Mädchen, über das wir hier sprechen, das ist bei einer Freundin von Oma Ima als Sklavin. Und diese Freundin, die bringt die Jesidin im Frühjahr 2016 bei Besuchen zu Oma Ima mit, ich hätte fast gesagt als Gastgeschenk. Und das Mädchen muss dann bei Oma Ima auch die Wohnung putzen. Oma Ima, ich habe schon gesagt, gefällt ihr Leben in Syrien richtig gut. Ende 2015 schickt sie mehrere Mails an Freundinnen in Deutschland, in denen sie von ihrem Leben schwärmt und ihnen nahelegt, doch auch nach Syrien zu kommen und sich dem IS anzuschließen. Nur mit ihrem neuen Ehemann Dennis, mit dem läuft es nicht so rund, vor allem deswegen, weil er sich eine zweite Frau nehmen will, auch das sehr üblich beim IS. Oma Ima aber will das partout nicht, also die beiden streiten relativ viel. Und als sie dann Anfang 2016 von ihm schwanger wird, jetzt mit dem 4. Kind, da erinnert sie sich daran, dass in Deutschland, wo sie herkommt, doch alles gar nicht so schlecht war. Das Gesundheitssystem nämlich zum Beispiel. Und sie entschließt sich deswegen zur Geburt des Babys nach Deutschland zurückzukehren. Nach Hamburg in ihre Heimatstadt und das tut sie dann auch. Anfang September 2016 flieht sie aus Raqqa und reist wieder über die Türkei zurück. Hochschwanger und mit den 3 Kindern, die sie bereits hat, kommt sie wieder in Hamburg an und zieht in dieses Reihenhaus ihrer Eltern in Neugraben-Fischbeck. Dennis, der kommt im Januar 2018 in Syrien ums Leben, aber zu dem Zeitpunkt haben Oma Ima und die Kinder ihn eh schon sehr lange nicht mehr gesehen. Sie leben jetzt seit der Rückkehr nach Deutschland hier in dem Reihenhaus in Neugraben.
Kannst du uns was, Ecke, zu ihrem Leben in Hamburg sagen? Ist sie da wie in so einem Videogame gerespawnt und ist dann einfach wieder da? Also hat ihre alten Freunde wieder, ihre alten Klassenkameraden, Schulen, ist das alles wie früher?
Also sie kehrt wohl wirklich relativ nahtlos in das alte Leben zurück. Ja, sie hat noch ihre alten Freundinnen und Freunde und ihre Kinder gehen jetzt ganz normal in den Kindergarten und in die Schule. Allerdings heißt es, dass sie ziemlich ausgegrenzt wird. Also die Eltern der Kinder in der Kita und auch Eltern aus der Schule, die haben wohl sogar mal Unterschriften gegen sie gesammelt, weil sie dann doch was erfahren haben darüber, dass sie in Syrien war. Aber Oma Ima versucht sich von der Zeit insofern zu distanzieren, dass sie auch äußerlich im Grunde ihre Vergangenheit ablegt. Also sie legt sie optisch ab, sie trägt keinen Niqab mehr, nicht mal ein Kopftuch. Aber es gibt eine sehr engagierte Reporterin bei einem Dubaier TV-Sender. Der Sender heißt Al-An und diese Reporterin, die heißt Jenan Musa. Und diese Reporterin, die recherchiert schon sehr lange im Milieu der IS-Anhängerinnen und Anhänger. Sie ist dafür, für diese Recherchen auch selbst mehrfach nach Syrien gereist. Bei diesen Recherchen bekommt sie über einen Informanten ein Handy. Und auf dem Handy sind mehr als 24.000 Dateien, darunter sehr, sehr viele Fotos. Es sind Bilder einer Frau beim IS, neben ihr Dennis, der Rapper Diese Doc, mit einer Kalaschnikow im Arm und sie im schwarzen Niqab. Es gibt auch Bilder von Kindern dieser Frau, die in IS-Uniform gekleidet sind und mit Waffen posieren. Erst denkt die Reporterin Jenan, dass die Frau auf den Bildern inzwischen tot sein muss. Aber sie recherchiert weiter und dann entdeckt sie diese Frau plötzlich auf einem LinkedIn-Profil in Deutschland und es ist Omaima. Die gibt sich auf diesem Profil als Arabisch-Übersetzerin und Eventmanagerin in Hamburg aus. Vermutlich hatte Omaima, das ist die Spekulation, ihr Handy bei ihrer Rückkehr aus Syrien zurückgelassen. Dieser Journalistin gelingt es also, Omaima zu enttarnen. Sie ruft sogar einmal bei ihr an und sagt, ich habe Bilder von dir, als du in Syrien warst. Omaima, die legt sofort auf. Diese Journalistin, die kann sich überhaupt nicht vorstellen, dass jemand mit dieser Geschichte einfach frei in Deutschland herumläuft und sich mitten in Hamburg ein komplett neues, unbehelligtes Leben aufbauen kann. Und im April 2019 veröffentlicht die Reporterin ihre Rechercheergebnisse. Hierdurch werden dann die Behörden auf Omaima aufmerksam. Und so kommt es dann, dass sie am 9. September 2019, also 3 Jahre nach ihrer Rückkehr in Neugraben-Fischbek in einem kleinen Reihenhaus verhaftet wird.
Und die deutschen Behörden hatten die ganze Zeit gar keine Ahnung, dass Omaima in Syrien war.
Doch, hatten sie. Also bei den Fotos auf diesem Handy, da ist auch ein Foto eines Schreibens der Arbeitsagentur dabei, aus dem März 2015. Darin wird Omaima gesagt, dass sie jetzt keine Leistungen der Arbeitsagentur mehr bekommen würde. Und als Grund steht darunter wörtlich Ausreise nach Syrien. Aber darüber, was sie da getrieben hat in Syrien, waren die Behörden offenbar nicht so gut informiert, wie dann später die Journalistin von dem Dubaier TV-Sender. Am 6. März 2020 erhebt die Bundesanwaltschaft Anklage gegen Omaima. Sie wirft ihr vor, Mitgliedschaft in der ausländischen terroristischen Vereinigung Islamischer Staat, Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Verletzung der Fürsorge- und Erziehungspflicht für die Kinder, die sie natürlich hat, Menschenhandel der jungen Jesidin, Freiheitsberaubung und Verstoß gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz wegen der Kalaschnikow.
Aber sag mal, Elke, du hast gesagt, Mitgliedschaft in einer ausländischen terroristischen Vereinigung. Wieso wird sie denn dann in Deutschland dafür angeklagt?
Na, da gibt es extra einen Paragraphen im deutschen Strafrecht, den sogenannten Terrorparagraphen 129 StGB. Dieser 129, der besteht aus zwei Teilen, aus 129a und b. Der Paragraph 129a, der wurde zu Zeiten der RAF eingeführt. Er verbot also die Mitgliedschaft in deutschen Terrorgruppen. Und später kam dann noch der 129b dazu, der die Mitgliedschaft auch in ausländischen Terrorgruppen verbietet. Der kam besonders oft bei der kurdischen PKK zum Einsatz, also bei Menschen, die in Deutschland für die PKK tätig gewesen sein sollen. Dieser 129, der ist umstritten, auch schon immer, weil dieser Paragraph seit seiner Einführung immer wieder dazu führt, dass auch Leute ins Gefängnis kommen, die selbst nie für eine terroristische Gruppe gekämpft haben, sondern die sie nur irgendwie unterstützt haben sollen. Also zum Beispiel, indem sie Spenden für sie gesammelt oder Infoabende veranstaltet haben.
Also das heißt aber, jegliche Mitgliedschaften in einer terroristischen Vereinigung, ganz egal ob in Deutschland oder im Ausland, wird hier verfolgt.
Genau, und nicht nur die Mitgliedschaft, sondern eben auch die Unterstützung.
Aber Elke, bei Omaima ist es ja irgendwie doch noch ein bisschen anders. Sie hat ja jetzt keine Spenden gesammelt. Also sie hat ja wirklich nur den Haushalt geführt.
Also wenn die Frauen in Syrien wirklich gar nichts weiter gemacht haben, als den Haushalt zu führen, also zum Beispiel auch überhaupt keine Werbung für den IS oder keine Ausbildung an der Waffe, dann ist der reine Aufenthalt da wirklich kaum als Straftat zu werten. Man darf ja grundsätzlich hinziehen, wohin man will, selbst wenn da Krieg herrscht. Die Bundesanwaltschaft, die hat zwar schon 2018 explizit erklärt, dass sie auch die Frauen in Deutschland vor Gericht bringen will, die ihren Männern zum IS nachgereist sind und sonst nichts weiter da gemacht haben in Syrien, aber da hat der Bundesgerichtshof einen Strich durch die Rechnung gemacht. Er hat geurteilt, dass das alleine nicht für eine Terroranklage ausreicht. Da muss schon noch mehr dazu kommen. Und deswegen schauen sich dann die Ermittlerinnen und Ermittler und später dann auch die Gerichte sehr genau an, was diese Frauen da in Syrien getan haben. Viele der Beschuldigten, die liefern da im Grunde selbst das Beweismaterial gegen sich, indem sie zum Beispiel auf Handyfotos mit einer Kalaschnikow im Arm oder einer IS-Flagge in der Hand posieren auf Fotos. Von Oma Ima, um zu ihr zurückzukommen, gibt es zumindest ja mehrere SMS oder auch Mails, in denen sie Freundinnen aus Deutschland ermutigt, doch auch zum IS nach Syrien zu kommen. Das ist ein aktives Werben für die Terrormiliz und das dann eben auch eine Unterstützungshandlung. Es kann aber durchaus trotzdem auch Konstellationen geben, in denen das reine nach Syrien reisen und da nichts weiter tun als Haushalt führen, auch schon eine Straftat ist. Es gab mal den Fall einer Frau aus Deutschland, die in ein Haus im Nordirak gezogen war, aus dem der IS eine irakische Familie vorher vertrieben hatte. Und da hat die Bundesanwaltschaft dann argumentiert, nur durch das Bewohnen dieser eroberten Häuser kann der IS seinen Herrschaftsanspruch sichern. Und dadurch kann dann auch eine reine Hausfrau den IS unterstützen. Das Oberlandesgericht, ich glaube Stuttgart war es, hat auch schon mal so entschieden.
Fazit, man lässt es einfach.
Das ist im Zweifelsfall die bessere Idee, ja. Am 4. Mai 2020 beginnt dann vor dem Hanseatischen Oberlandesgericht der Prozess gegen Oma Ima. Ein Terrorprozess, für den besondere Regeln gelten. Vielleicht mal kurz ein Wort zu den Gerichten, die sich mit solchen Terrorprozessen befassen. In Hamburg gibt es extra 3 Senate am Oberlandesgericht dafür, dem OLG. Das sind die sogenannten Staatsschutzsenate. Da gibt es jeweils 3 Richterinnen und Richter. Witzigerweise ist es so, dass im Moment ein Senat nur mit Frauen besetzt ist und ein anderer nur mit Männern. Das ist irgendwie immer ein doch besonderes Bild, finde ich. Der 3. Senat, der ist gemischt besetzt. Und diese 3 Strafsenate in Hamburg, die sind nicht nur für alle Terrorverfahren in Hamburg zuständig, sondern die sind zuständig für alle nördlichen Bundesländer, also auch noch für Mecklenburg-Vorpommern, für Bremen und Schleswig-Holstein. Das liegt daran, dass es ja glücklicherweise jetzt nicht so viele Terrorprozesse gibt, dass jetzt überall in jedem Bundesland und jeder Stadt der eigene Senat dafür bereitgehalten werden müssen. Deswegen gibt es eben diesen einen zentralen Staatsschutzsenat, der sitzt beim Oberlandes oder diese 3 zentralen Staatsschutzsenate sitzen beim Oberlandesgericht in Hamburg. Und da werden dann zum Beispiel auch Terrorprozesse aus Schleswig-Holstein verhandelt. Und hier muss sich jetzt eben auch Oma Ima verantworten. Oma Ima, die ist zu dem Zeitpunkt, als der Prozess losgeht, 34 Jahre alt. Sie kommt zwar aus der Untersuchungshaft, ich habe es ja vorhin gerade geschildert, ne? Unterirdisch, aber sie sieht aus wie die Geschäftsfrau von LinkedIn. Sie trägt einen dunklen Blazer über einer weißen Bluse, ist sehr sorgfältig geschminkt und Goldschmuck überall.
Und immer noch kein Kopftuch.
Kein Kopftuch. Die Bundesanwaltschaft, die verliest dann die Anklage. Dann, nach der Anklageverlesung, gibt der Anwalt von Oma Ima eine Erklärung für sie ab. Zu diesem jesidischen Mädchen sagt er, das sei keine Sklavin gewesen. Oma Ima, die habe sie behandelt wie jeden anderen Gast in ihrem Hause auch. Und dann holt der Anwalt richtig aus. Er spricht von einer politischen Justiz. Dieser Prozess, sagt er, der würde nur dazu dienen, eine Ideologie zu bekämpfen. Nur durch Tricksereien werde die schlichte Betreuung von Kindern in Syrien zu einer illegalen Handlung hochstilisiert. Er sagt, Oma Ima, die sei in Syrien ja verpflichtet gewesen, sich um die Kinder zu kümmern. Und eine Strafbarkeit hätte sie nach der Logik der Bundesanwaltschaft ja im Grunde nur verhindern können, indem sie ihre Kinder vernachlässigt hätte. Also der Anwalt fragt tatsächlich sehr polemisch, hätte sie ihre Kinder vielleicht verhungern lassen sollen, nur um sich nicht strafbar zu machen. Im Gericht werden dann erstmal noch viele Bilder an die Wand geworfen. Es sind einige, die auf dem Handy von Oma Ima waren. Sie zeigen sie wie immer voll verschleiert und dann wird es im Gerichtssaal für einen Moment auch wirklich richtig emotional. Da wird nämlich ein Film gezeigt ihrer Kinder. Das ist ein Film, den Oma Ima selbst mal aufgenommen hatte von ihren Kindern. Er zeigt die Kinder beim Lachen, beim Spielen. Und Oma sieht halt diesen Film und ist ja seit vielen Monaten von ihren Kindern getrennt durch die Inhaftierung. Und als sie da auf den Bildern sieht, da kommen ihr die Tränen.
Ja, wo du das jetzt erzählst, Elke, wo sind die Kinder denn eigentlich?
Ja, die waren erst nach der Verhaftung vom Jugendamt untergebracht und sind jetzt wohl bei den Eltern von Oma Ima, also sprich bei ihren Großeltern. Oma Ima selber, die sagt im Prozess erstmal nichts. Deshalb wird dann ihre Aussage verlesen, die sie nach ihrer Inhaftierung vor dem Haftrichter gemacht hat. Da vor dem Haftrichter sagt sie: Ich habe einen Fehler gemacht. Ich habe mich hinreißen lassen, nach Syrien zu reisen, und das bereue ich sehr. Sie sagt wörtlich: Das war die größte Dummheit, die ich jemals gemacht habe. Ihr Mann, der habe sie damals überzeugt, nach Syrien zu gehen. Er habe gesagt, da ist es sicherer als im Land der Ungläubigen, wie er Deutschland nannte. Sie sagt, ich bin nur nach Syrien gegangen, um meine Ehe zu retten. Und ich hätte niemals gedacht, dass ich dafür jemals einen so schmerzhaften Preis bezahlen muss. Sie wurde da vor dem Haftrichter auch darauf angesprochen, dass in Syrien ja Bürgerkrieg war. Du hast es ja recht plastisch geschildert, Anna. Und sie wurde danach gefragt. Und dazu sagte sie: Ja, das habe ich damals irgendwie nicht so gesehen. Also mein Ziel war es, meine Ehe zu retten. Und dann habe ich eben meine Kinder in Syrien versorgt, wie in jedem anderen Land auch. Am nächsten Verhandlungstag, das ist der 11. Mai 2020, kommt eine alte Sandkassenfreundin von Oma Ima als Zeugin. Das ist auch wirklich interessant, weil diese Freundin die ganzen Wandlungen von Oma Ima miterlebt hat, also auch schon die ganzen äußerlichen Veränderungen. Diese Freundin sagt, dass Oma Ima, als sie in Hamburg zurück war, eigentlich nie viel von ihrer Zeit in Syrien erzählt habe. Sie habe wohl nur gesagt, dass sie wirklich sehr froh sei, wieder in Deutschland zu sein, in Sicherheit. Dieser Freundin gegenüber hat Oma Ima gesagt, dass sie aus Syrien eigentlich von vornherein schnell wieder weg wollte. Es sei ja aber nicht möglich gewesen. Und diese Freundin, die erzählt dann auch, dass es Oma Ima in Hamburg erstmal wirklich gar nicht ganz einfach gehabt habe. Sie sei wirklich ausgegrenzt worden. Zum einen von der islamischen Gemeinde, weil sie ihr Kopftuch abgelegt hat. Und dann aber auch von Nachbarn und von anderen Eltern der Kinder aus der Schule und aus dem Kindergarten, eben weil sie in Syrien beim sogenannten Islamischen Staat war. Die Freundin sagt wörtlich, keiner wollte mit ihr zu tun haben. Und dann, nachdem diese Freundin ausgesagt hat, ist Oma Ima dann doch auch mal bereit, selber im Gericht Fragen zu beantworten. Sie erzählt dann erstmal die Geschichte, wie ihr zweiter Ehemann Nadar sie nach Syrien gelockt hat. Sie sei dann eben hingefahren, sagt sie, und habe gedacht, naja, ich schaue es mir mal an, und wenn es nichts ist, dann komme ich halt zurück.
Ich kriege Puls. Hat die eigentlich nie Tagesschau geguckt? Mal ehrlich, das kann einem doch gar nicht entgehen.
Ja, also der Vorsitzende Richter spricht sie dann natürlich auch nochmal darauf an. Er sagt dann auch zu ihr, aber da in Syrien, da war Bürgerkrieg. Und sie antwortet, ja, aber das hat man da irgendwie nicht so gesehen. Und so von diesem IS-Terror, diesen öffentlichen Hinrichtungen, den Versklavungen, ja, davon will sie einfach gar nichts mitbekommen haben, behauptet sie. Frage des Richters daraufhin, wie, und sie haben wirklich gedacht, sie können da einfach mal hinfahren und sich angucken wie in jedes andere Urlaubsland, und wenn es ihnen nicht gefällt, dann fahren sie einfach zurück? Und sie sagt, ja, das habe ich gedacht.
Mir geht's da wie dem Richter, ich komme da nicht ganz mit. Also sie ist ja jetzt nicht nach Mallorca ihrem Mann hinterher geflogen, und wenn man einmal die Woche Tagesschau guckt, dann hat's gereicht, um zu merken, wo man hinfliegt. Also ich finde es tatsächlich schwer nachzuvollziehen, aber du hast ja ein paar mehr Frauen vor Gericht gesehen, die aus dem Land zurückgekehrt sind. Hast du geglaubt, dass die wahnsinnig naiv sind, oder hast du denen das abgekauft?
Also es gibt schon eine ganze Menge dieser Frauen, die nach Syrien gegangen sind, denen ich ihre Naivität abgekauft habe. Ja, da gab es einige. Häufig waren die sehr, sehr jung. Ich weiß eine, die war erst 15, als sie nach Syrien gegangen ist zum IS. Und meistens reisen sie dann ihrem Typen hinterher. Da spielt dann natürlich auch sowas wie Verliebtheit.
Ja, komm, Verliebtheit bei allem, was recht ist.
Naja, gut. Es gibt da Frauen, die da der Leidenschaft irgendwie hinterhergereist sind. Und es ist auch so, dass sich viele das Leben beim IS dann auch da als wirklich großes Abenteuer vorstellen. Sie sind, wie gesagt, oft jung, und sie träumen da so vom Leben des, weiß ich, an der Seite des mutigen Kämpfers beim IS, in dem sie selber als Hausfrau und Mutter dann einfach eine ganz anerkannte Rolle haben würden. Oft ist es auch so, dass diese Frauen mit ihrem Leben in Deutschland nicht so gut zurechtkommen und dann ernsthaft denken, in Syrien sei es für sie besser. Also gerade für sie als Frau. Das kommt uns jetzt natürlich total aberwitzig vor, ne? Weil wir ja nun wissen, dass Frauen beim IS ja nun wirklich gar nichts zu melden hatten und dass sie da nur ihrem Mann gehorchen mussten. Aber ich weiß, bei einer Frau war es mal so, da hatte ich einen Fall, das war eine Frau auch aus Schleswig-Holstein, der kam es wie eine Erleichterung vor, dass sie beim IS eine ganz klar zugewiesene Rolle hatte, nämlich die Rolle als Hausfrau und Mutter, die ihrem Mann den Rücken frei hält und die in dieser Rolle respektiert wird und die halt nicht weiteren gesellschaftlichen Erwartungen, die es in Deutschland ja durchaus gibt, noch Genüge tun musste, die keine Ausbildung machen musste, die keinen Beruf haben musste, sondern wo klar war, das ist deine Rolle, du bist Hausfrau und Mutter und genau dafür wirst du respektiert. Und das ist was, wonach sich viele Frauen, die nach Syrien gegangen sind, tatsächlich gesehnt haben.
Ja, ja, das kaufe ich schon, wenn du 15 bist oder von mir aus auch 16. Aber Oma Ima ist ja Mitte 30, als das Ganze anfängt. Da kaufe ich das
ja, nicht. Ja, da hast du natürlich recht. Also bei Oma Ima ist es was komplett anderes. Die ist nicht mehr blutjung und vor allem ja, war sie auch schon Mutter. Du hast es eben gesagt, hatte also auch schon lange Verantwortung. Ne? Nicht nur für sich, sondern auch für ihre Familie. Und da in so einer Situation kannst du natürlich nicht einfach sagen, naja gut, ich gehe mit 3 kleinen Kindern ins Kriegsgebiet und alles wird supi. Also da ist es natürlich schon schwieriger, sich auf Naivität zu berufen, ganz klar.
Na in der Tat, also vor allem, wenn du dann nicht für dich alleine verantwortlich bist, sondern mit 3 Kindern im Gepäck losziehst.
Ja. Es kommen dann noch ziemlich viele weitere Verhandlungstage da im Oberlandesgericht mit vielen Zeuginnen und Zeugen, mit sehr vielen Fotos, mit Chatprotokollen und Sachverständigen. Sehr relevant ist dann noch der 8. Juni 2020. Da sagt eine Jesidin als Zeugin aus in dem Prozess, die selbst in Syrien vom IS als Sklavin gehalten worden war. Dieser Frau gelang dann nach Jahren der Gefangenschaft in Syrien die Flucht nach Deutschland. Und das Gericht hat sie geladen, um sich selbst mal ein Bild von dem Martyrium zu machen, dem die Jesidinnen in Syrien als Sklavinnen ausgesetzt waren. Diese Frau, sie ist 29 Jahre alt, die schildert auch wirklich ganz schlimme Erlebnisse. Und besonders spannend, sie erzählt dann, dass sie Oma Ima in Syrien begegnet sei. Und es war wohl so, dass eine Freundin von Oma Ima bei Besuchen gleich zweimal 2 junge Jesidinnen mitgebracht hat, die dann auch für Oma Ima putzen mussten. Aus der Aussage dieser Jesidin ergeben sich für das Gericht natürlich dann ganz neue Anhaltspunkte. Bisher war ja immer die Rede von diesem einen 13-jährigen Mädchen. Jetzt sieht es so aus, dass Oma Ima in Syrien womöglich doch mehr mit diesen versklavten jungen Frauen zu tun hatte, als man das bisher vermutet hatte. Jetzt ist ja sogar noch die Rede von einer zweiten versklavten Frau. Das kann in diesem Prozess, der da gerade läuft vom Oberlandesgericht, keine Rolle mehr spielen, weil sie dafür für die weiteren Vorwürfe ja nicht angeklagt ist. Aber die Staatsanwaltschaft, die da natürlich auch sehr genau zuhört bei der Aussage dieser Jesiden, die nimmt sofort danach neue Ermittlungen gegen Oma Ima auf. Am 19. Verhandlungstag, das ist der 7. September 2020, wird die Beweisaufnahme geschlossen und es beginnen die Schlussplädoyers. Die Bundesanwaltschaft, die sieht die Vorwürfe alle als erwiesen an. Sie fordert für Oma Ima eine Gefängnisstrafe von 4 Jahren und 10 Monaten Haft. Der Anwalt von Oma Ima, der verlangt, dass sie nur höchstens 2 Jahre Gefängnis bekommt und dass diese 2 Jahre zur Bewährung ausgesetzt werden. Und da sie ohnehin ja auch schon lange in Untersuchungshaft ist, wäre dann auch klar, das würde angerechnet werden, sie würde sowieso gleich aus der Haft entlassen werden. Und am 2. Oktober 2020, da verkündet der Staatsschutzsenat des Oberlandesgerichtes dann das Urteil und er verurteilt Oma Ima wegen einer ganzen Reihe an Straftaten. Wegen Verletzung ihrer Erziehungs- und Fürsorgepflicht für die Kinder, wegen Beihilfe zur Versklavung des jesidischen Mädchens, wegen Verstoßes gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz, wegen der Kalaschnikow und nach dem Terrorparagrafen 129b StGB, also wegen der Unterstützung einer terroristischen ausländischen Vereinigung. Oma Ima muss für 3,5 Jahre ins Gefängnis. Was die junge Sklavin anbelangt, relativiert das Gericht die Vorwürfe im Urteil ein bisschen. Es sagt, dass Oma Ima dieses Mädchen nicht selbst versklavt und auch nicht erniedrigend behandelt habe, aber sie habe eben gewusst, dass sie eine Sklavin war und habe durch ihr Verhalten dazu beigetragen, die schlimme Situation dieses Mädchens in Syrien aufrechtzuerhalten. Der Richter sagt, Umaima sei von der Idee eines islamischen Staates auf Grundlage der Scharia, also des islamischen Rechtssystems, fasziniert gewesen. Ihre Naivität, dass sie von diesem Bürgerkrieg da gar nichts wusste, den nimmt der Senat ihr überhaupt nicht ab. Anna, du bist erleichtert. Du hast es ihr auch keine Sekunde geglaubt. Der Senat auch nicht. Der Vorsitzende Richter sagt, da gab es eine menschenverachtende Brutalität. Es gab öffentlichkeitswirksame Hinrichtungen. Es gab Misshandlungen, es gab Vergewaltigungen. Und darüber sei eben in allen Medien berichtet worden. Umaima mit ihren 30 Jahren, die sei lebenserfahren gewesen. Und sie habe natürlich gewusst, wohin sie da mit ihren Kindern geht. Im Prozess, sagt der Richter, habe sie sich immer so ein bisschen als Gefangene der Verhältnisse dargestellt, vor allem abhängig von ihren jeweiligen Männern. Aber so sei es einfach nicht gewesen. Ihre radikale Einstellung sei nämlich genau die gleiche gewesen wie die ihrer Männer. Und sie habe in Nachrichten an Freundinnen von Syrien regelrecht geschwärmt. In einer dieser Nachrichten hieß es, ich bereue den Schritt nicht eine Sekunde. Es ist wunderbar, in einem Land zu leben, in dem Allahs Wille Gesetz ist. Und der Richter sagt auch, obwohl sie schon länger wieder in Deutschland war und ein westliches Leben geführt hat und auch den Schleier ja nun abgelegt hat, habe sie mit ihrer Überzeugung bis heute noch nicht gebrochen. Der Richter zitiert dann aus einem Telefonat mit einer Freundin, das hat stattgefunden, als Umaima schon lange wieder in Hamburg war. Und darin hat Umaima gesagt, mein Leben in Syrien war geil.
Umaima also längere Zeit im Gefängnis, vor sich 3,5 Jahre. Und Elke, eigentlich bin ich ja immer furchtbar schnell dabei zu urteilen. Finde ich viel zu viel oder finde ich viel zu wenig?
Meistens findest du es zu wenig.
Ja, meistens viel zu wenig. In diesem Fall bin ich mir gar nicht so sicher, wie ich es finden soll.
Ja, aber warte mal ab, es passiert nämlich noch was. Ich habe ja gerade schon erzählt, dass nach der Aussage dieser 29-jährigen Jesidin im ersten Prozess nochmal neue Ermittlungen gegen Umaima aufgenommen wurden, wegen der Versklavung von Jesidinnen. Und diese Ermittlungen, die führen jetzt tatsächlich noch zu einem zweiten Prozess. Das heißt, wenige Monate später sitzt Umaima dann direkt nochmal im Gericht, wieder vom Oberlandesgericht, aber jetzt vor einem anderen Staatsschutzsenat. Jetzt ist es so, dass die Beweislage relativ klar ist und deswegen nimmt das Gericht jetzt eine Abkürzung. Es kommt zu einem Deal, zu einer Verständigung. Bei so einem Deal ist es so, dass das Gericht dann am Anfang eines Prozesses sowas sagt, okay, Angeklagte, wenn du jetzt umfassend gestehst und uns damit einen sehr langen und aufwendigen Prozess ersparst, dann bekommst du eine Maximalstrafe von XY, da wird dann immer halt eine Hausnummer genannt. Und in dem Fall ist es auch so, Umaima, die geht darauf ein und daraufhin gesteht sie jetzt endlich auch mal. Sie räumt jetzt ein, dass sie tatsächlich 2016 ihre Wohnung in Raqqa von 2 versklavten Jesidinnen putzen ließ. Das Urteil, das folgt dann prompt. Umaima, die bekommt jetzt eine Gesamtfreiheitsstrafe, also für alle Vorwürfe zusammen. Und jetzt sind es 4 Jahre Gefängnis.
Da sitzt sie ja schon im Gefängnis, also kommt noch ein halbes Jahr obendrauf.
Genau so ist es, das kommt noch obendrauf. Sie ist ja ohnehin schon in Untersuchungshaft. Die Untersuchungshaft, die wird auch angerechnet. Ne? Also die Strafe wird dann über die Zeit gemindert, die sie ohnehin schon im Gefängnis ist. Aber in der Gesamtstrafe kommt jetzt nochmal dieses halbe Jahr obendrauf. Die Vorsitzende Richterin dieses Staatsschutzsenates, die sagt im Urteil wörtlich, sie müssen jetzt mal das Leid der wahren Opfer wahrnehmen. Eines dieser Opfer, das sitzt übrigens schräg hinter Umaima im Gerichtssaal. Diese junge Frau wird von mehreren Sicherheitsbeamten bewacht. Es ist die Jesidin, die im ersten Prozess gegen Umaima ausgesagt hatte. Sie hat sich inzwischen mehrfach vor deutschen Gerichten geäußert und damit hat sie sich selber so in Gefahr gebracht, dass sie jetzt im Zeugenschutzprogramm ist und bewacht werden muss.
Und jetzt, wo du das sagst, ist es wieder wie immer. Ich meine, was für ein Leben. Erst ist sie verfolgt, dann versklavt, dann sagt sie in Deutschland aus und muss wahrscheinlich bis ans Ende ihrer Tage in so ein Zeugenschutzprogramm. Ich finde das Urteil für Umaima doch wieder ziemlich milde. Bevor du, liebe Elke, uns erzählst, was wir in 2 Wochen machen, habe ich noch einen Gruß von den Kolleginnen und Kollegen des WDR für euch. CUT, das Virus, das uns trennte, heißt das. Das ist ein Storytelling-Podcast. Und es zeigt, wie die Corona-Pandemie unsere Gesellschaft so sehr spalten konnte. Dafür haben die Kollegen vom WDR ein Geschwisterpaar begleitet, das sich so richtig verloren hat. Ich glaube, das kennen ein paar von uns ganz gut. Also er, der Bruder, hat sich radikalisiert, hat sich nicht impfen wollen, niemals eine Maske getragen, ist so zu so einem Schwurbler geworden. Und seine Schwester war da ganz anders, die hat sich immer solidarisch erklärt, Maske getragen, geimpft, das volle Programm. Und die beiden haben sich total voneinander entfernt. In Cut wagen sie ein Experiment, sie treffen sich zu einer großen Aussprache. Und wie die klingt, die hört ihr in dem Podcast und den findet ihr natürlich in der ARD-Audiothek. Elke, was machen wir in 2 Wochen?
Ja, wir sprechen in unserer nächsten Folge über ein sehr kontrovers diskutiertes Thema. Es geht nämlich um das Thema Sterbehilfe. Wir sprechen da über eine etwas ältere, aber vor allem chronisch kranke Frau, die ihrem Leben ein Ende setzen möchte und die ihren Enkel dazu auffordert, ihr dabei zu helfen. Doch der begleitete Suizid, der verläuft nicht wie geplant und er endet auch für ihren Enkel fast tödlich. Wir sprechen über wegweisende Urteile zum Thema Sterbehilfe und wir erklären, warum bei der Sterbehilfe zwischen Bestrafung und Straffreiheit in Deutschland ein wirklich schmaler Grat verläuft.
Und hier in Kiel geht es gleich weiter mit einer spannenden Fragerunde. Fragen zu dem Fall, über den wir gerade gesprochen haben und natürlich auch zu dir, zu deinem Gerichtsalltag, zum deutschen Strafgesetz. Und den Mitschnitt dieses Q&As, den könnt ihr exklusiv in der ARD-Audiothek hören. Also den Podcast dort am besten gleich abonnieren. Vielen Dank euch allen. Vielen Dank nach Kiel.
Folgen immer schon 2 Wochen früher hören. Exklusiv in der ARD Audiothek. Jetzt abonnieren. Mehr Infos unter ndr.de/237.